SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kathi Flaviano.
Zu Gast sind Haig Simonian, heute freier Journalist, davor langjähriger Korrespondent der britischen Financial Times, und Holger Ahlich, Schweiz-Korrespondent des Deutschen Handelsblatt. Starten wir mit der UBS und dem Libor-Skandal. Wie es zu diesem kam, ist Thema einer Untersuchung im britischen Parlament. Amtierende und frühere UBS-Chefs stehen einer parlamentarischen Kommission Rede und Antwort. Diese Woche unter anderem Ex-UBS-Chef Marcel Rohner. Fazit bis jetzt: Ehemalige Chefs der Großbank haben Fehler im Libor-Skandal eingestanden. Marcel Rohner zum Beispiel sagte knapp zusammengefasst, während seiner Amtszeit hätten sie von den Manipulationen nichts gewusst. Die Kontrollmechanismen hätten in einigen Bereichen funktioniert, in anderen nicht. Und man müsse den Libor-Skandal auch vor dem Hintergrund der Zeiten sehen, in denen sich die UBS damals befunden habe. In normalen Zeiten hätte man die hohen Gewinne aus dem strukturierten Libor-Geschäft wohl eher hinterfragt. Es war aber Krise, Zeitmangel. Er konnte nicht alle warnenden Zeitungsartikel lesen. Was löst das bei Ihnen aus?
Also teilweise Unverständnis. Als Brite fange ich an, wenn ich darf. Diese Untersuchungsausschüsse im britischen Parlament sind sehr interessant. Sie sind manchmal sehr bunt gemischt. Man nutzt die auch, sich ein bisschen zu profilieren. Es gab letzten Jahr diese Untersuchungsausschuss wegen den Abhörskandal bei den verschiedenen Boulevardzeitungen. Und das war wirklich Top-Theater, mal zu schauen. Im Libor-UBS-Fall ist das anders. Es ist sachlicher. Aber immerhin, man hat Parlamentarier, vielleicht einigermaßen auch intelligente Leute, aber keine Fachleute. Hier kommen dann diese Bankers. Bankers sind im Prinzip in Großbritannien, besonders heutzutage, alles anderes als geliebt. Schweizer Banker vielleicht noch weniger. Und man kommt zu einer Art, ja, Kulturenmischung. Also man versteht sich nicht. Und das ist, was man bei diesem Ausschuss gesehen hat.
Also als Beobachter ist man natürlich frustriert. Da hat man hochbezahlter Manager und Ex-Manager und alles, was sie zu sagen haben, ist: Ich hatte keine Ahnung, ich habe nichts gewusst, es tut mir leid. Das ist im Nachhinein natürlich sehr dünn. Auf der anderen Seite hat Rohner auch interessante Dinge, auch sehr selbstkritische Dinge, auch für den Finanzplatz und die Banken insgesamt gesagt, wie ich finde. Und die fallen oder fielen in der Berichterstattung meiner Ansicht nach ein bisschen unter den Tisch. Denn er hat eigentlich zugegeben, dass UBS letztlich in dieser Phase eine Bank war, die too big to manage, zu groß war, um wirklich kontrolliert zu werden. Interessant fand ich auch, dass er gesagt hat, dass die Schweizer Unternehmenssteuerungsregeln, wie sie auch in Deutschland gelten, sprich es gibt einen Aufsichtsrat oder einen Verwaltungsrat, der kontrolliert, und ein Management, was managt. Er nannte das eine Schönwetterveranstaltung, dass in der Krise nicht reaktiv genug ist und es ein Albtraum gewesen sei, in diesen Zeiten überhaupt Entscheidungen durchbringen zu können. All das finde ich durchaus interessant und bietet auch Möglichkeiten, über Änderungen in der Zukunft nachzudenken. Und UBS ist ja auch schon dran, seine Investmentbank zu verschlanken und zu vereinfachen.
Aber gerade diese Größe, diese faktische Unregierbarkeit, nennen wir es jetzt so, ist jetzt rückblickend ein Problem. Aber damals haben ja alle eitel Sonnenschein verbreitet.
Also, damals glaubten alle natürlich, dass die alles beherrschen könnten. Die hatten keine Ahnung, was noch vor ihren lag. Also ich kannte Herr Rohner relativ gut. Er war relativ jung, er hatte große Karriere gemacht, er ist ein Spitzenmathematiker und ist dann in Management und in Risikomanagement gegangen. Und er ist relativ schnell zuerst Private Banking Chef, dann Investment Banking Chef, dann Chef der ganzen Gruppe. Alles passierte in relativ kurzer Zeit und ich gehe davon aus, der Mann war am Ende ziemlich überfordert.
Das hat er am Ende ja sogar zum Teil zugegeben. Man muss auch den Kontext von damals sehen. Ich erinnere mich noch aus der Zeit an dieses Zitat. Ich glaube, es war der City-Chef, der sagte: Wir tanzen, solange die Musik spielt. Und genau das war es ja. Die Notenbanken haben ja schon damals, so wie heute, Geld in den Markt gepumpt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Damals war es ja noch vor der Finanzkrise, sprich die Banken hatten massenhaften Zufluss liquider Mittel und Anlagemöglichkeiten, haben in alle Bereiche expandiert, die sie hinterher kaum noch kontrollieren konnten. Was nicht entschuldigt, was geschehen ist, was aber erklären kann, dass in so einer riesigen Organisation eine Handvoll Händler jahrelang in ihre eigene Tasche gemanagt haben. Ein zweites: Die Libor-Manipulation waren vollkommen verboten und illegal. Insofern ist es, glaube ich, schon auch ein Stück weit glaubwürdig, dass es vielleicht nicht bis zum Top-Management durchdrang, denn die Händler waren sich offenbar sehr bewusst, dass das verboten war, was sie getan haben. Insofern wären sie ja verrückt, wenn sie das bis an die oberen Etagen weitermelden würden und sich damit ans Messer liefern wollten. Dass niemand in dieser Zeit damals Whistleblower war, sprich die Alarmglocke geklingelt hat, das ist allerdings natürlich beunruhigend und da muss man ansetzen, das ist gar keine Frage.
Vielleicht kann man hier etwas hinzufügen. Es ist interessant, man hat jetzt drei gute Beispiele. Kerviel, der Franzose bei der Société Générale, Adeboli, der Brite aus Ghana, bei der Fall UBS und dann neulich diese neueste UBS-Geschichte mit einer Brite, dessen Namens bekannt ist. Alle haben riesen Profite für ihre Arbeitgeber gemacht. Angeblich der Brite in den Libor-Fall hat innerhalb 3 Jahren 260 Millionen Dollar, also als rein Profit gemacht. Alle behaupten heute, dass im Prinzip ihre Managers, die Top-Leute wussten, aber nichts sagten, die Augen schließen, während diese wunderbare Rendite. Und nur wenn die Dinge schiefgelaufen sind, dann plötzlich will niemand davon was wissen. Das ist natürlich, kann man sagen, typisch. So würde ich auch beantworten. Aber die Frage ist tatsächlich, gibt es eine Tendenz? Es ist ja wahrscheinlich, vielleicht so in solchen Instituten, dass wenn alles rund läuft und ein individueller Händler x Millionen pro Tag macht oder pro Woche, niemand will genau wissen, was dahinter steht.
Ja, aber so war die Stimmung ja nicht nur bei der UBS, sondern das war ja das Klima der Zeit. Das war ja auch bei Kerviel damals die Aussage, dass alle bestrebt waren, ein Maximum, einen Gewinn zu machen. Gar nicht unbedingt für sich selbst, sondern auch für die Bank. Es war ein Wettlauf und die besten Talente wurden abgeworben. Und wie Rune auch sagt, es gab so ein Söldnertum. Die Frage, die bei diesem britischen Ausschuss immer wieder gestellt wurde, war ja, gab es ein Kulturproblem, gab es einen Mangel an Kultur, einen Mangel an Ethik? Und hat ja eingeräumt, es gab kein Kulturproblem in der falschen Kultur, es gab überhaupt keine Kultur. Denn diese Leute wechseln alle 2 Jahre den Arbeitgeber, da wo es am meisten Geld gibt. Und da muss man sich nicht wundern, dass es zu solchen Exzessen kommt. Das ist unvermeidlich, dass jetzt UBS getroffen hat. Sie ist ja nur eine von 15 Banken. Warten wir ab, was bei Deutsche Bank rauskommt. Warten wir ab, was bei Royal Bank of Scotland noch rauskommt. Ja. Wir sind noch lange nicht am Ende der unangenehmen Enthüllung in Sachen Banken. Was UBS wieder nicht entschuldigt. Jeder muss seine Hausaufgaben machen. Aber es zeigt, dass dieses Finanzsystem komplett außer Kontrolle geraten ist, dass die bisherigen Regulierungen mit dem Eigenkapital sicherlich richtig sind, aber vielleicht nicht ausreichen, dass diese Bezahlexzesse immer noch nicht meiner Ansicht nach wirklich unter Kontrolle sind. Da ist noch jede Menge zu tun.
Sie haben, Rona hat gesagt und Sie haben ihm recht gegeben, Holger Ahrlich, dass die Bank zu groß war, schlicht zu groß, um ordentlich geführt zu werden, um gewisse Kontrollen auch ausführen zu können. Jetzt ist ja die UBS beileibe nicht die einzige große Unternehmung. Es gibt ja weltweit noch ganz viele Unternehmen in dieser Größenordnung oder noch größer. Glauben Sie, das Problem ist bankenspezifisch, was wir hier jetzt sehen, oder müssen wir darauf ableiten, dass auch irgendeine andere Unternehmen eigentlich in der Größenordnung nicht wirklich führbar ist?
Dass die Großkonzerne zu einer immer schwer kontrollierbaren Komplexität neigen mit globalen Aktivitäten, wovon die Konzernzentrale weit weg ist. Ich glaube, das ist unbestritten. Und dass es hier ein strukturelles Problem gibt, auch wie die Antwort aussehen könnte, ist natürlich dann sehr schwer. Man kann ja nicht einfach pauschal irgendeine gesetzte Maximalgröße festlegen. Das wäre ja völliger Irrsinn. Von einem Gesetzgeber kann hier keine sinnvolle Kontrolle geben und letztlich kann hier nur der Markt entscheiden, ob eine Organisation noch kontrollierbar und damit führbar ist oder nicht, indem man solche Verfehlungen auftreten und die dann hart geahndet wird. Mir fallen jetzt spontan keine vergleichbaren Beispiele ein. Vielleicht Korruption. Wir hatten es einen Siemens-Skandal, wo allerdings doch auch bis in den Vorstand Verfehlungen festgestellt worden sind. Gier und Profilierungssucht in Verbindung mit globalisierten Unternehmen stellen grundsätzlich ein Problem an, meiner Ansicht nach dar, ja.
Aber es ist bei den Banken vermutlich besonders gravierend, auch das in Anführungszeichen, weil natürlich ihr Scheitern in eine ganz andere Breitenwirkung entfaltet.
Also das stimmt teilweise. Ich glaube aber, dieses Problem hat weder mit dem Bankensektor noch mit der absoluten Größe zu tun. Obwohl Größe im Prinzip, je größer, desto komplexer. Aber man hat Großunternehmen, General Electric, also eine der größten der Welt, dieser amerikanischen Firma, hat aber einen ausgezeichneten Ruf, obwohl es sehr komplex ist. Ich glaube, es hat einiges mit den Banken zu tun, wegen Geschwindigkeit des Wandels und Geschwindigkeit des Wachstums in dieser Branche. Nehmen wir diese Beispiel UBS. Rone hat es selbst einigermaßen erwähnt. Man hatte eine Reihe Verschmelzungen, Übernahmen, eine nach den anderen. Leute kamen und kamen und kamen und kamen. Aus diesen Leuten eine Kultur zu schaffen, war schon schwierig. Außerdem hat man unterschiedliche Nationalitäten. Zuerst die Briten sind angekommen durch Akquisitionen im City of London, dann sind Amerikaner dabei, dann Asiaten und so weiter und so fort. Plus, gerade wie Holger Ehrlich erwähnt hat, es gab einen extremen Wettbewerb zwischen Banken. Ein Händler würde ein Jahr, zwei Jahre, höchstens vielleicht drei Jahre bleiben. Und dazu gab es diese Tendenz, nicht nur ein guten Mann zu nehmen, aber eine ganze Mannschaft. Es gab so einen Wettbewerb, dass tatsächlich Mannschaften von 10, 20, sogar 30 Leute von einer Bank zum anderen wechseln würden. Und man wusste wirklich nicht unbedingt, was man kaufte.
Ich glaube, es gibt schon ein größeres Gesamtproblem. Und das ist der Druck durch die Kurzfristigkeit, wie sie, ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber doch aus der angelsächsisch geprägten Kultur gekommen sind. Beispielsweise erinnere ich mich, dass in Deutschland Herr Schremp bei Daimler das Shareholder-Value-Denken eingeführt hat und damit mit Chrysler-Übernahme punkten wollte, was sich zu einem der größten Desaster Industriegeschichte entwickelt hatte. Und dieses Denken der Kurzfristigkeit, der nächsten Quartalszahlen, was beginnt einen immer wieder, was bei Banken auch durch den Druck der Kapitalmarkt, durch die Aktionäre, Analysten halt auch dazu geführt hat, dass man immer in die Truppen reinruft, die brauchen mehr Gewinn, wir brauchen mehr Geschäfte. Plus diese Besonderheit der Bezahlsysteme. Das kann man vielleicht so vergleichen. Ein Händler, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, bekommt ja einen Bonus auch dafür, in wie viel Umsätze und Gewinne er generiert. Aber letztlich seine Arbeitsgeräte, das Kapital, wurde ja lange gar nicht abgezogen, beziehungsweise eingerechnet. Das ist ungefähr so, als ob Sie bei Volkswagen einen Menschen an der Fabrikstraße dafür bezahlen, dass er einen Golf produziert, aber nicht die Produktionsleistungen des Blech etc. ihm anrechnen und ihn auf Basis des Verkaufspreises honorieren. Dass das zu Fehlentwicklungen führen kann, liegt auf der Hand.
Jetzt haben Sie gesagt, dass im Bankensektor schon Anpassungen zu beobachten sind. Sie werden kleiner, namentlich auch die UBS redimensioniert. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist dieser Druck, dieser alle drei Monate tolle Zahlen vorzulegen. Tut sich denn in der Gegend etwas oder bleibt der Druck?
Also natürlich, man kann das zweierlei betrachten. Es gibt einerseits, wie Holger Ehrlich gesagt hat, einen gewissen Druck, oder es gab mindestens einen gewissen Druck, immer schönere Zahlen vorzulegen. Andererseits, die Befürworter dieses Systems sagten nicht nur, okay, es führt ein bisschen mehr zu Konkurrenz, aber es ist auch besser, weil man vorher, ich erinnere mich an meinen ersten Job in Deutschland für die Financial Times, jetzt vor 25 Jahren, bei den alten deutschen Banken, man hatte keine Quartalszahlen, man hatte totale Untransparenz, man hatte stille Reserven. Niemand wusste tatsächlich, was für einen finanziellen Zustand eine große Bank oder eine große Versicherer hatte. Es war wirklich total untransparent. Und die könnten einigermaßen die Zahlen vorweisen, die wollten.
Gut, man kann natürlich nichts gegen Transparenz haben, aber allerdings kann man mit Transparenz natürlich auch Druck ausüben. Und das ist ja genau das, halt, was geschieht. Ein Problem, das führt jetzt ein bisschen vielleicht zu weit, aber ein Problem, was dabei auch existiert, dass es ja immer schwieriger wird oder es immer weniger langfristige Investoren gibt. Jetzt holen wir wirklich die ganz große Kelle raus. Durch die neuen Eigenkapitalregeln für die Versicherer, Solvency II, die führen unterm Strich dazu, dass es für Versicherer sehr schwierig wird, Aktien noch zu halten, um ihre zum Beispiel Lebensversicherungspolicen abzudecken. Das heißt, einer der großen letzten institutionellen Investoren, wie man diese großen genannt hat, werden sich auch Stück für Stück aus dem Markt zurückziehen müssen. Wer bleibt denn dann noch? Dann hat man kurzfristige Investoren, die Privatanleger sind auch frustriert. Bleiben also noch Kurzfristinvestoren, die rein und raus gehen und die halt diesen Druck ausüben.
Wir lassen das Grundsätzliche und Moralische jetzt mal beiseite. Sie hören SRF 4 News. Meine Gäste sind Heik Simonian und Holger Ahlich. Und wir wechseln zu einer weiteren Bank, nämlich zur Bank Wegelin. Sie hat sich schuldig bekannt. Sie habe reichen Amerikanern geholfen, steuerpflichtiges Geld zu verstecken. Und dafür zahlt sie in den USA jetzt eine Strafe von rund 58 Millionen Dollar. Die Reaktionen darauf gehen von es ist wenig bis zu fair. Keiner findet es zu viel. Wo stehen Sie?
Also ich versuche, weil ich dieses Thema von Anfang an fast sehr eng verfolgt habe, sei es bei Wegelin oder vorher bei der UBS, und ich versuche selbst zu interpretieren, ob die Strafe tatsächlich durchschnittlich ist, groß oder hoch, oder und es ist sehr schwer zu sagen. Wir müssen nicht vergessen, außer diese 58 Millionen kommen dazu 16 Millionen, die vorher beschlagnahmt wurden, also insgesamt 74. Im Prinzip, wenn man das einigermaßen rechnet, ist es relativ gut im Vergleich mit den 780, was die UBS 2009 bezahlt hat. Andererseits kann man sagen, es ist tatsächlich hoch. Kommt darauf an, welche Variablen man drin nimmt. Auf jeden Fall, alle haben versucht, in den letzten Wochen zu interpretieren, ist das gut für die Schweiz, ist das schlecht für die Schweiz? Zeigt das, dass man fast bei einer Globallösung ist, was Bern seit Monaten, sogar zwei Jahren verlangt, oder zeigt das gar nichts? Meiner Interpretation ist, dass es leider gar nichts zeigt, weil alle diese amerikanischen Verfahren Ad-hoc-Verfahren sind. Es gibt einige, die sagen, hier ist ein Komplott, die amerikanischen Behörden arbeiten alle zusammen und der Public Attorney hier und dann der Chef in Washington und so weiter und so fort. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es gibt hier um verschiedenste Einzelaktionen, und aus diesen einen einzigen Faden zu ziehen, ist sehr schwierig.
Darf ich erst noch mal beim Preis bleiben, bei diesen 58 Millionen? Man könnte ja auch sagen, die Bank Wegelin bezahlt ja damit, dass es sie nächstens nicht mehr geben wird.
Das wollte ich gerade sagen. Also günstig kann man, glaube ich, nicht sagen. Die Bank hat mit ihrem Leben bezahlt. Und es ist die
älteste Privatbank.
Älteste Privatbank der Welt, die Herr Humler durchaus auch groß gemacht hat, beziehungsweise dann ruiniert hat, indem er diese Politik zugelassen hat, wenn nicht gar gefördert. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Die Zahl an sich, die Strafe plus die verschiedenen Elemente der Zahlung, muss man in Relation setzen zu den angeblich unterschlagenen Geldern. Hier stelle ich fest, dass es da eine interessante Verschiebung gab. So spricht man nicht mehr von 1,2 Milliarden Dollar, die angeblich mit Hilfe von Wegelin an verwalteten Vermögen halt nicht deklariert worden sind, sondern nur noch von vermuteten 20 Millionen hinterzogenen Steuern. Und verglichen damit ist 74 Millionen natürlich die Gesamtsumme ein Vielfaches davon. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass die Bank billiger dabei weggekommen ist. A1, A2, wie eingangs erwähnt, sie hat mit dem Leben bezahlt, und das ist der höchste Preis, den eine Bank für eine Verfehlung zahlen kann.
Also mit Respekt, pardon, ich füge hinzu, ich würde bestreiten, dass die Bank mit ihrem Leben bezahlt hat. Wir müssen nicht vergessen, vor genau plus minus einem Jahr ist in einer Fastnacht-und-Nebel-Aktion die Bank Wegelin oder fast alle der Bank Wegelin außer diesem US-Geschäft an den Raiffeisen-Gruppen verkauft worden, und die Bank vermehrt jetzt weiter mit, 90% oder 95% ihrer Mitarbeiter als eine andere Bank, und zwar Notenstein. Also zwar haben Leute verloren, aber hauptsächlich haben Herr Humler und seine Partner hier verloren. Die Bank unter einem anderen Namen funktioniert immer.
Gut, aber einigen wir uns darauf, dass die Marke, die ja auch lange Jahre für etwas stand, damit verloren
die
gegangen
Marke
ist.
Die Marke ist weg.
Die zweite Frage, Heik Simonian, hat sie aus seiner Sicht schon beantwortet. Was bedeutet der Entscheid für die anderen Banken? Was für das potenzielle Steuerabkommen mit den USA? Holger Ahlich, sind Sie mit ihm einig? Die Antwort heißt, es bedeutet nichts.
Ich fürchte ja, auch wenn es jetzt langweilig ist, weil man ein bisschen sich vielleicht auch an diesem Mikrofon debattieren sollte, aber man muss, glaube ich, differenzieren zwischen den verschiedenen Einzelverfahren der Banken und dieser sogenannten Globallösung. Und hier, glaube ich, lässt sich keine Interpretation herauslesen. Bei den Verhandlungen zwischen der Regierung und der USA geht es ja vor allen Dingen darum, zu welchen Bedingungen und wie genau die Schweiz den Amerikanern künftig Daten liefern soll. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist der Kernkonflikt, dass die Amerikaner schon vor dem rechtsgültigen Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahr 2009 umfassende Kundendaten fordern. Hier sagt die Schweiz, dafür gibt es keine Rechtsbasis. Wenn wir das machen, würden wir unser eigenes Recht brechen. Das ist nicht akzeptabel. Darum geht der Streit. Das heißt, für ihre Einzelfälle müssen die Zürcher Kantonalbank und die anderen Banken, die Credit Suisse, Julius Baer, müssen alle für sich Einzellösungen finden, wie groß die Verfehlungen da gewesen sind. Das kann ich nicht beurteilen. Die Banken sagen dazu hier einzeln nichts. Und es wird Einzelvergleiche geben müssen. Für jede Bank ist es wahrscheinlich besser, das früh, je schneller über die Bühne zu bringen, als möglich. Die Frage ist, wie teuer es wird. Meine Befürchtung ist, je länger das Ganze andauert, desto teurer wird's.
Ich stimme hierzu, also aus nur verschiedensten Gründen, aber auch die Tatsache, dass mit jedem Tag gibt es mehr Selbstdeklarationen von amerikanischen Steuersünder, es gibt mehr Schweizer Banken, die sich in Schwierigkeiten finden und die Amerikaner, die schon seit jetzt, 4 Jahren Informationen sammeln, werden jeden Tag mehr Informationen kriegen.
Das möchte ich noch anmerken. Eine Sache ist ja bemerkt worden im Fall Wegelin, dass die Bank nicht gezwungen worden ist, selbst jetzt Kundendaten noch herauszugeben, sondern dass die Bank nur diese Daten bereithalten soll, um sie dann auf dem Rechtswege über Amtshilfegesuch auszuliefern. Das wird interpretiert, als dass die Amerikaner jetzt doch in diesem Fall auf den rechtskonformen Weg einschwenken. Aber ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen, dass damit die rechtskonforme und friedliche Lösung vorgezeichnet ist. Die Amerikaner betreiben Powerplay, sie setzen eisknallhart gegen ihre Interessen durch, nicht nur gegenüber der Schweiz, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Insofern rate ich hier zur Vorsicht.
Sie hören SRF News, Holger Ahlich, Heik Simonin. Ich würde gerne noch kurz das Ernst & Young Bankenbarometer 2013 ansprechen. Ernst & Young schreibt, trotz der weltweiten Finanz- und Schuldenkrise und anderer Herausforderungen blicken die Finanzinstitute weiterhin zuversichtlich in die Zukunft. Besonders interessant, Holger Ahlich, Sie haben das vor der Sendung eingebracht. Sie zeigen große Gelassenheit, die Finanzinstitute beim Steuerabkommen. 72% der befragten Banken beurteilen die Ablehnung des Steuerabkommens mit Deutschland als positiv oder immerhin als eher positiv. Ist das nicht erstaunlich?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die offizielle Interpretation dieser Zahl nicht die volle Wahrheit sagt. Da heißt es, die Banken seien erleichtert, weil jetzt Steuerzahlungen nicht anstehen und sie die Umsetzung nicht machen müssen. Dadurch sparen sie Geld, gar keine Frage. Aber letztlich hätte dieses Abkommen endlich Ruhe in diesen ewigen Streit gebracht. Und das wäre für die Banken und das Geschäft viel wichtiger gewesen, nach meiner Lesart. Ehrlich gesagt hat mich diese Umfrage sehr überrascht und auch ein bisschen mich stutzig gemacht, denn ich lese für mich daraus, dass die Banken doch zum Teil, wenn sie anonym befragt werden, eine ganz andere Meinung haben als der Bankierverband und die Regierung darstellen, nämlich, dass sie alle Richtung sauberen Finanzplatz streben, dass sie eine Altlösung endlich anstreben wollen. Denn in dieser Umfrage steht auch, dass zum Beispiel 50% der Befragten sogar positive Folgen des Scheiterns für den Finanzplatz daraus schließen. Das heißt für mich ja letztendlich, dass man weiter diese Geschäfte mit den unversteuerten Vermögen fröhlich weiter betreibt, weil man ja nicht erwischt wird.
Also wir haben uns heute ein bisschen widersprochen, aber in diesem Hinblick kann ich Holger Ahlich nur wirklich unterstützen. Ich war auch genauso erstaunt. Ich weiß nicht genau, wie diese Zahl, also woher es kommt und wie man geforscht hat, aber gerade wie er gesagt hat, diese Vereinbarung wäre für die Schweizer Banken ein sehr guter Deal gewesen, auch wenn man dafür Geld zahlen müsste. Und man verschiebt jetzt nur ein Problem in die weitere Zukunft. Und es wird wahrscheinlich nur schwieriger sein, je weit man es weiter verschiebt.
Aber wenn wir jetzt einmal im Kreis rumdenken und überlegen, wo wir am Anfang der Sendung standen, nämlich mit dieses Schuldeingeständnis von Marcel Rona im UBS-Libor-Skandal. Da haben wir gesagt, die Banken lernen ja etwas daraus, sie werden kleiner, diese Größe. Und diese Zahlen habe ich jetzt bei Ihnen gehört, sobald sie anonym sich dazu äußern sollen, könnte es sein oder scheint es so, als ob das Spiel fröhlich weitergeht.
Ja, wobei man differenzieren muss. Die großen Banken waren A, nicht beteiligt an der Umfrage, soweit ich das weiß. Und klar ist, dass je kleiner und je nationaler ein Institut ist, desto wichtiger ist das grenzüberschreitende Geschäft mit vor allen Dingen deutschen Kunden, die halt nicht immer mit lauteren Absichten in die Schweiz gekommen sind, um es mal sehr höflich zu formulieren. Für diese Banken wird es künftig in dieser weißen Welt schwer werden, noch Erträge zu erwirtschaften, weil die Kosten für die die Kontrolle der Steuerkonformität sind natürlich hoch. Man muss die Steuerregeln kennen, damit man sie auch beachten kann. Und einfach für weißes angelegtes Geld kann man weniger Gebühren nehmen. So ist einfach die Wahrheit. Und das heißt, die Erträge kommen unter Druck und die Kosten gehen nach oben. Und gerade für Unternehmen, die jetzt nur diesen einen Markt haben, die nicht von einem Boom in Asien profitieren können, für die wird es in Zukunft schwer werden. Deshalb sagen wir unisono alle Bankvorstände und bei Unternehmensberater und wenn nicht sogar die Regierung prognostizieren ja, das ist eine Konsolidierung. Also Banken werden vom Markt verschwinden und werden aufgekauft werden. Und es geht ja auch schon fröhlich los.
Das war die Korrespondentenrunde auf SRF 4 News. Zu Gast waren Holger Ahlig vom Deutschen Handelsblatt und Haig Simonian, freier Journalist aus Großbritannien. Mein Name ist Kathi Flaviano.
SRF 4 News. Wirtschaft.
Die Wirtschaftswoche auf SRF 4 News. Die wichtigsten Ereignisse aus Sicht der Märkte, der Politik und der Wissenschaft. Wir analysieren das Geschehen mit der St. Galler Professorin für Volkswirtschaftslehre Monika Büttler, mit dem Wirtschaftspolitiker und Publizisten Rudolf Strahm und mit dem Unternehmensberater und Ökonomen Klaus Wellershoff. Die Wirtschaft im Blickpunkt, immer freitags um 16.15 Uhr hier auf SRF 4 News.